Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ein großer Fluss, meine Damen und Herren, kann vieles sein. Transportweg, Fischgewässer, Energiequelle, Landesgrenze, wirtschaftliche Lebensader. Aber kann auch sein der Ausgangspunkt von Zerstörung und Tod, wenn er nämlich über die Ufer tritt. Die Elbe ist so ein großer Fluss. Sie entspringt im Riesengebirge in Böhmen und mündet nach 1094 Kilometern bei Cuxhaven in die Nordsee. Große Städte wie Dresden, Magdeburg, Hamburg liegen an ihrem Ufer, aber auch kleine Orte wie Kolin, Radebeul, Stade oder Lauenburg. 40 Kilometer südöstlich von Hamburg. Und genau dorthin, nach Lauenburg, fahren wir jetzt. Lauenburg war früher der Sitz der askanischen Herzöge, die das Herzogtum Lauenburg beherrschten. Heute ist es der südlichste Kreis des Landes Schleswig-Holstein. Und schon 1260 war es Stadt, so richtig bedeutend aber wurde Lauenburg erst, als 1398 der Stecknitzkanal gebaut wurde, über den das Salz von Lüneburg nach Lübeck verschifft wurde. Die Lauenburger erhielten damals das Recht, alle Waren, die vom Ostseeraum über den Kanal kamen, auf der Elbe weiter zu transportieren. So entwickelte sich die Elbschifffahrt und deshalb erfahren wir in den nächsten Minuten so einiges über die harte Arbeit des Treidelns über eine 700 Kilometer lange Kette im Fluss, über Dampfschiff, Kessel, aber auch über gefährliche Hochwasser und einen hochmodernen Meereskatamaran. All das hat mein Kollege Franz Lerchenmüller erfahren, als er in Lauenburg unterwegs war und mit vielen Menschen darüber geredet hat, wie es sich denn so lebt am und mit dem Fluss und wie das in früheren Zeiten war. Aber zuerst mal gehen wir an Bord des Schaufelraddampfers Kaiser Wilhelm. 122 Jahre alt ist er. Und wird gerade aufgeheizt, angeheizt für einen Sonntagsturn auf der Elbe.
Am Sonntagmorgen geht Peter Mühr seinem liebsten Hobby nach. Er schaufelt Kohlen.
Ich habe nachgeworfen. Also wir sind ja jetzt noch beim Anheizen nicht allzu sehr viel. Und wenn wir unterwegs sind, alle 10 Minuten mal 3 Schaufel Kohle. Also wir haben 12 Bar Kesseldruck. Und wir sehen zu, dass wir immer so bei 11 bleiben während der Fahrt. Ich gucke immer aufs Manometer. Und viel wichtiger ist, man muss aufs Wasser, auf den Wasserstand achten. Im Kessel sind 7,5 Kubikmeter Wasser drin. Und man muss halt immer sehen, dass genug Wasser drin ist. Weil das ist eigentlich die einzige Gefahrensituation, die es geben kann, wenn man nicht genug Wasser im Kessel hat.
Peter Mühr ist ehrenamtlicher Heizer auf dem Schaufelraddampfer Kaiser Wilhelm. Der wurde im Jahr 1900 in Dresden gebaut und war bis in die 60er Jahre auf der Weser im Einsatz. Als er verschrottet werden sollte, holten ein paar Schifffahrtfans ihn nach Lauenburg. Seitdem ist er eines der Wahrzeichen der Stadt und fährt im Sommer immer noch alle 2 Wochen auf die Elbe. So wie heute. Aber dafür muss er rechtzeitig angeheizt werden.
Eine Dampfmaschine ist halt kein Dieselmotor. Ist nichts mit Anschalten und Losfahren. Die muss langsam erstmal in Gang gebracht werden, vorgewärmt werden. Wir haben jetzt ein Kopffeuer, das heißt, es brennt nur auf dem vorderen Teil des Rostes und Feuer. Und wenn er nachher anfängt vorzuwärmen, dann nehmen wir einfach unsere Aschkrücke und schieben das Feuer durch, dass dann die ganze Rostfläche bedeckt ist und dann kommt er auch ziemlich schnell, der Kessel.
Schön und gut, aber was bringt einen Mann über 50, von Beruf Feinmechaniker, dazu, früh am Sonntag aufzustehen, Arbeitsklamotten überzustreifen und in den nach Öl riechenden Maschinenraum eines Schiffes hinabzusteigen? Geld gibt es ja nicht dafür.
Ich habe angefangen in den 80er Jahren auf einer Dampflok. Also ich habe 1986 meine Heizerprüfung gemacht. Und weil ich halt auch eine Liebe zu Schiffen hatte, ich hatte als Kind schon immer eine Liebe zu Schiffen, besonders zu Binnenschiffen, bin ich halt hier gelandet. Das Schöne ist, das ist ja ein bisschen wie erlebte Archäologie. Das Schiff ist 122 Jahre alt. Man kann zwar viele Büchern lesen, aber wenn man es mal selbst gemacht hat, ist es eine andere Baustelle, kann man mehr dazu sagen.
Nebenan prüft Maschinist Martin Bülow, auch ein langjähriger Ehrenamtlicher, ob der alte Motor auch heute wieder brav auf Touren kommt.
Wir wärmen jetzt zurzeit die Maschine an. Das heißt also, die Dampfmaschine, die muss also eine halbe Stunde ungefähr vom Fahrtbeginn, muss die sich erwärmen, damit sich in den Zylindern kein Kondenswasser bildet. Da wird jetzt der Dampf in die Zylinder eingespritzt. Der Dampf, der treibt die Kolben voran und dadurch kommt eine Drehbewegung der Kohlwelle zustande.
Die wiederum treibt die beiden Schaufelräder an und setzt den Kaiser in Bewegung. Schon legt er ab mit 200 Passagieren an Bord, dampft nach Bleckede und von der Mitte der Elbe grüßt er noch einmal unüberhörbar Lauenburg, die alte Schifferstadt. Die Elbe war von Anfang an die Lebensader von Lauenburg, sagt Dr. Claudia Tank, Archivarin, Stadtführerin und gebürtige Lauenburgerin.
Wir sind ja schon seit Anfang des 13. Jahrhunderts Zollstelle gewesen. Bedeutend wurde der Handel aber nach dem Bau des Stecknitz-Delvenau-Kanals im Jahr 1398. Da wurde Lauenburg ein wichtiger Umschlagplatz für das Lüneburger Salz. Das zu fahren war ein Privileg der Lübecker Bürger. Die Lauenburger Bürger bekamen aber ein anderes Privileg. Alle Waren, die von der Stecknitz und damit aus dem Ostseeraum nach Lauenburg gebracht wurden, durften nur von Lauenburger Schiffern gefahren werden. Da begann der eigentliche Wohlstand der Stadt.
Natürlich ist die Schifffahrt von damals nicht mit der von heute zu vergleichen, weiß Dr. Jörn Bohlmann. Er ist gelernter Bootsbauer und Archäologe und leitet das sehens- und erlebenswerte Elbschifffahrtsmuseum.
Das waren kleine Schiffe, sehr flach, weil der Strom eben auch sehr flach war. Es wurde gesegelt, aber eins der Haupttransportwege oder Möglichkeiten war das Treideln. Das heißt, man hat einen Treidelfahrt, also einen Fußweg, einen Trampelfahrt am Ufer gehabt, hat lange Tauwerke gespannt vom Bug des Schiffes, gerne auch vom Mast. Und hat dann zu dritt, zu vier, zu fünf mit ein paar Leuten ein richtiges Team die Schiffe gezogen. Treideln nennt man das, gegen Strom.
Treidler, im Böhmischen auch Bomitscher genannt, waren ein eigener Berufsstand. Ihre schwere Arbeit begleiteten sie mit eigenen Liedern.
Nun lass dich lenken, wir wollen einmal uns nach Hamburg schenken. Schenket, schenket mir nun ein Bier und Wein. Schenket, schenket mir nun ein Bier und Wein.
Auf Treidelpfaden am Ufer zogen die Männer mit Muskelkraft und Treckgeschirr die mit bis zu 50 Tonnen beladenen Kähne den Strom aufwärts, bei Wind und Wetter. Dazu trug jeder einen breiten Lederriemen über eine Schulter, der Standfeste genannt wurde. Eine Bomätschergruppe bestand meist aus 6 bis 10 Männern. Der älteste und erfahrenste von ihnen ging an der Spitze. Man nannte ihn den König.
Unser Handwerk, das ist verdorben, die besten Trinkbrüder sind gestorben. Es lebet keiner mehr als ich und du.
Und während die einen schufteten fürs Nötigste, wurden die anderen, die Partikulierer in Lauenburg, die Anteile an einem Schiff besaßen, immer reicher.
Sie konnten sich ein Schiff leisten oder ein Boot, die waren ja noch nicht so großartig wie heute die Schiffe. Sie konnten auch Personal bezahlen, die Schiffe fuhren. Das war schon die Elite unserer Stadt hier gewesen. Also die früheren Bürgermeister sind sehr oft aus dem Schiffamt hervorgegangen und das Schiffamt war auch die reichste Gilde in unserer Stadt.
Und das spiegelt sich auch in der Elbstraße, die immer noch die Vorzeigemeile der Stadt ist, auch wenn heute so manches Geschäft leer steht und der eine oder andere Balken ein wenig Farbe vertragen könnte.
Die Elbstraße ist über Jahrhunderte die Stadt Lauenburg gewesen. Die Stadt Lauenburg bestand nur ursprünglich aus der Elbstraße. Und hier lebten nicht nur Schiffer, hier lebten alle möglichen Handwerker, Kaufleute. Die ganze Verwaltung war hier, der Elbzöllner wohnte hier. Also es waren alles Häuser gewesen, den Einwohner, was mit der Elbe zu tun hatten, denn der Handel war die Hauptschlagader der Stadt, aber eben auch viele normale Handwerker, Zimmerleute, Maurer, Schneider, Schuster, Schlachter.
Sie alle waren wer und sie zeigten es auch. Rosetten, geschnitzte Balken und viele Fenster, die ja besonders teuer waren, verzieren die Fachwerkfassaden aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert. Aber die Zeit ging über die kleinen Schiffe und die Treidler hinweg. Eine neue Epoche brach an.
So richtig ausgebaut wird die Elbe tatsächlich erst nach dem Napoleonischen Krieg. Napoleon verschwindet, der Kongress in Wien tanzt, heißt es, und da setzt man sich zusammen und sagt, Mensch, lass uns doch tatsächlich mal die Flüsse in Europa schiffbarer machen. Also lass uns mal aufhören mit dieser ganzen kleinen Staaterei, was ja gerade in Deutschland sehr ausgeprägt war. Lass uns den Strom mal ein bisschen vertiefen. Lass uns mal gucken, dass man ein bisschen leichter durchkommt. Lass uns vor allen Dingen mal aufhören mit diesen ganzen Zollerhebungen, weil man eigentlich an jeder Milchkanne halten musste, um Zoll abzugeben für den kleinen Fürsten hier und für den Herzog da.
1840 kamen die ersten verlässlichen Dampfschiffe auf. Und nun begann der Ausbau des Flusses richtig. Man entfernte Findlinge, baggerte Untiefen aus und legte quer zum Strom 7000 steinerne Buhnen an, die für gleichmäßige Fließgeschwindigkeit sorgten. Und man baute neue Häfen, Brücken, Dämme, Kaianlagen.
Seit ca. 1880 zogen immer mehr Schaufelraddampfer die Lastkähne die Elbe hoch. Viele tausend Menschen in den Hafenstädten und an Bord der Schiffe fanden Arbeit und Auskommen in der Binnenschifffahrt. Schifffahrtsgesellschaften betrieben und unterhielten die modernen und teuren Gefährte und stellten die nötige Besatzung ein. Um 1930 bestand die Besatzung aus durchschnittlich 10 Personen.
Auch Frauen und Kinder lebten durchgehend an Bord und befuhren den Fluss.
Die haben ordentlich mitgearbeitet. Mit was für einer Selbstverständlichkeit ein Elbschiffer durch die Gegend fährt und sich nie sein Essen macht. So, dann kannst du natürlich viel mehr durchfahren, wenn jemand dabei ist, der also für das leibliche Wohl sorgt.
Eine eigene Berufssprache entwickelte sich. Wenn der Schiffer abends den Junghans reingehauen hatte, schlüpfte er in seine Schandauer, gönnte sich ein Pott Arschbackenbrühe und griff gemütlich zum Treckbüdel. Heißt, nach dem Setzen des Ankers zog der Mann seine Filzpantoffel an, schlürfte eine Tasse Kaffee und machte ein bisschen Musik auf der Ziehharmonika. An diese große Zeit der Dampfschiffe erinnert auch die Schatzkammer des Museums, die Motorensammlung im Gewölbekeller. Es riecht nach Öl und feuchten Wänden. Wie Reliquien werden Zahnräder, Pleuelstangen und Kolben von bläulichem Licht angestrahlt. Mittelpunkt ist eine Dampfmaschine von 1855, die vom Dampfer Kaiser Franz Josef stammt und 113 Jahre in Betrieb war.
Das kann man, wenn man jetzt einmal hier einen Schlüssel reinsteckt und dann einmal den Knopf drückt, dann fängt sie an, es macht so ein fauchendes Geräusch. Und da sieht man, wie sich jetzt die Zylinder bewegen, die pendeln von links nach rechts. Die Schaufelräder sind an der Seite montiert gewesen. Der Fluss war sehr flach. Man hatte nicht die Tiefe, um da eine große Maschine reinzubauen. Es lässt sich herrlich erklären, wie man um diese Zeit eben Probleme gelöst hat.
Gleich daneben, im geheimnisvollen Halbdunkel, steht ein Maschinentelegraph, wie ihn jedes Dampfschiff hatte.
Das ist so ein Messinggerät mit so einem Hebel dran. Da konnte man von der Brücke aus in den Maschinenraum signalisieren, ich möchte mal halbe Kraft, weil wir anlegen. Es gab dazu eben auch noch so ein Sprachrohr, man konnte dann auch mit so einer Pfeife, ey, wach mal auf, jetzt muss mal was gemacht werden, komm mal, mach mal halbe Kraft.
Und so klang dann die Unterhaltung früher an Bord. In einem der Räume ist eine dicke, rostige Kette in den Boden eingelassen. Sie erinnert an eine fast vergessene Fortbewegungsmethode, die Kettenschifffahrt.
Kettenschifffahrt ist so ein eigenes Kapitel in der Binnenschifffahrt. Und das war 1860er Jahre, hat man angefangen, eine Kette in den Strom zu legen, eine große, fette, schwere Kette und hat spezielle Schiffe entwickelt, die eine Dampfmaschine hatten, die hat aber nicht eine Schraube angetrieben oder ein Schaufelrad, sondern zwei so Winschen. Und auf diese Winsch kommt man von dem Bug die Kette auf diese Winschen führen, zweimal rumlegen, dass die Kraft drauf kommt und nach hinten wieder über diesen großen Schiffrumpf rappelte die Kette dann wieder in den Strom rein. Das heißt, eine große schwere Kette liegt im Strom und so ein Schiff zieht sich mit seiner Dampfmaschine an der Kette selbst nach vorne.
Und das funktionierte tatsächlich? Und wie?
Und das war so effektiv. Die hatte 160 PS, was ja heute irgendwie ein größeres Auto hat. Und die konnten damals 10 Schuten hinter sich herziehen, die jeweils 500 Tonnen Gewicht laden konnten. Das war also eine wahnsinnige Menge, die man mit so einem Kettenschiff nach vorne ziehen konnte. Und das war so effektiv, dass man die Kette, die zuerst so an schwierigen Stücken lagen, 40, 50 Jahre lang ungefähr 700 Kilometer lang war. Die ging von Hamburg, von den Norderelbbrücken, ging die hoch bis nach Böhmen.
Die Jahreszeiten und das Wetter machten der Elbschifffahrt immer wieder besonders zu schaffen. Im Sommer war oft zu wenig Wasser im Fluss, sodass die Schiffe über Wochen oder Monate nicht fahren konnten. Keine Arbeit, kein Brot. Wenn du mich siehst, weine, stand auf einem der Hungersteine, die nur bei Niedrigwasser auftauchten. Und im Winter drohte Eis.
Besonders dramatisch waren Situationen, wo sich Eisschollen über- und untereinander schoben und einen Eisstau verursachten. Setzte dann Tauwetter ein, drohte die Katastrophe. Die Eisdecke brach auf, die abschwimmenden Eismassen schoben sich unter und auf die noch intakte Eisdecke. Es entstand eine Eisstopfung, die bis auf den Grund des Stromes reichte. Im Jahr 1888 kam es zu mehreren Eisversetzungen von Lauenburg und Beutzenburg aufwärts. An zahlreichen Stellen auf über 70 Stromkilometern brachen die Dämme.
Da gab es ein Dorf, Besenhorst hieß das, das lag bei Gezach, da wo heute die Schleuse ist. Und das war schon immer ein gefährlicher Platz, das wusste man, dass es da mit diesem Eis gefährlich ist. Und just da hat sich dann 1815 so ein Proppen gebildet und tatsächlich ist dieser Proppen mit diesem steigenden Hochwasser derartig explosionsartig hat er sich gelöst, dass dieses ganze Dorf Besenhorst rasiert worden ist.
Und dann waren und sind da noch die Hochwasser, unter denen Lauenburg immer wieder zu leiden hatte und hat. Direkt am Fluss zeigt eine Säule die Höchststände der letzten 200 Jahre.
Der höchste war 1855 gewesen mit 9,89 Meter. Also das ist schon ganz gewaltig und einen höheren Stand haben wir zum Glück auch nie wieder erlebt. Es gibt da Berichte von einem alten Herrn, der das als kleiner Junge erlebt hatte und der dann ganz erstaunt war, als eines Morgens denn die Holzpantinen in der Stube Regatta fuhren.
2006 war das Wasser auf 9,12 Meter, 2011 gar auf 9,22 Meter gestiegen, erzählt Claudia Tank. Und dann, 2013, war es wieder soweit.
Es war das vierte Hochwasser nach kurzer Folge. Man hatte vielleicht eine gewisse Routine, aber alles geht dann wieder in Gange. Kellerräumen, werden wir evakuiert oder nicht evakuiert. Man versucht, die Gebäude zu sichern, also zum Beispiel mit Bauschaum oder mit Sandsäcken. Also es ist für die Menschen schon auch eine große Belastung hier gewesen. Die alteingeborenen Lauenburger hier, alteingesessenen, die gehen damit etwas lockerer um als die Zugereisten, die sich dann wundern, dass plötzlich auch die Elbe mal im Wohnzimmer sein kann.
Hans-Jürgen Rumpf, der in den 80er Jahren in der Elbstraße das Haus Nummer 95 gekauft und renoviert hatte, erinnert sich noch gut an die dramatischen Tage im Juni 2013.
Das Wasser steigt, das Wasser steigt. Und die Unruhe in der Stadt, das Schleppen der Sandsäcke. Wir hatten ja nun schon zweimal vorher Hochwasser, immer die sogenannten Jahrhunderthochwasser. Und das dritte Mal erschien es wirklich noch schlimmer zu werden. Und dann mussten wir natürlich alles eher ausräumen. Das ganze Erdgeschoss, alle Möbel, alles was hier kam in das obere Stockwerk. Und das, was also zu schwer war, das wurde auf Getränkekästen gestellt. Ja, und das Wasser wuchs und wuchs an. Die Einwohner mussten die Stadt verlassen. Wir sahen also nur im Fernsehen, wie es hier aussieht.
Und es sah nicht gut aus. 9,61 Meter erreichte das Wasser am 13. Juni. Dann begann der Pegel zu sinken und die Anwohner durften wieder zurück.
Die Straße war wie ein Fluss und das Wasser war im Erdgeschoss knapp über dem Fußboden. Also soweit die aktuelle Situation. Aber jahrelange Auswirkungen. Dadurch, dass das Wasser hier um das Haus herumfließt und da hinten und an den Seiten noch Jahre blieb, also nicht sichtbar, aber durch die Feuchtigkeit, die dann natürlich in die Wände eingeht.
Die Elbe, der Fluss, der Zerstörung bringt, aber auch Arbeit und Einkommen schafft. Gehen wir mit Jörn Bohlmann nochmal zurück in die Geschichte der Stadt Ende des 19. Jahrhunderts.
In Hamburg haben sich, weil es ja immer die Schifferstadt war, damals eben auch die Reeder angesiedelt. Die Hitzlerwerft, heute 1885 gegründet, geht darauf zurück, dass sich die damaligen Reeder hier zusammengetan haben und gesagt haben, komm, lass uns doch mal einen jungen Kerl, diesen Herrn Hitzler damals, zu motivieren, hier mal eine Stahlschifferwerft aufzubauen. Eisen, Stahl kam dann als Baustoff auch und hat dann eben auch in der Binnenschifffahrt das Holz verdrängt. Und der Hitzler war der Erste, der hier Stahlschiffbau betrieben hat, also Stahlschiffe reparieren konnte und eben auch bauen konnte.
Zeitweise hatte Lauenburg gleich drei Werften. Übrig geblieben ist nur Hitzler. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten dort 800 Menschen. In den 70er Jahren verlegte man sich auf den Bau von Spezialschiffen, erzählt Kai Klimenko, einer der beiden heutigen Firmeninhaber.
Da haben wir Bohrinselversorger entwickelt und gebaut. Die hießen tatsächlich sogar Hitzler-Versorger. Wir haben damals quasi das Typenschiff dafür entworfen. Und das ging bis Mitte der 80er Jahre ganz gut. Nur irgendwann wurden die Anforderungen immer größer, die Schiffe mussten größer werden. Und dann waren uns die Elbbrücken im Weg und wir haben unsere Schiffe nicht mehr aus Lauenburg nach Hamburg bekommen. Und da ist die Hitzler Werft in den Spezialschiffbau noch tiefer vorgedrungen, hat Schlepper, Eisbrecher gebaut, also kleinere Schiffe, die dann aber besser von Lauenburg nach Hamburg transportiert werden konnten.
In den letzten Jahren ging es auf und ab mit Hitzler, aber die Werft hat überlebt. Heute sind 50 Menschen fest angestellt, weitere 50 kommen je nach Bedarf hinzu. Im Augenblick herrscht Aufbruchsstimmung. Ein ganz besonderes Schiff ist im Bau, ein sogenanntes Wallaby Boat, ein Schiff, das das Übersetzen von Lotsen oder von Mitarbeitern an Windparks erleichtern soll. Verständlich, dass der Chef seinen Lauenburger Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Neuheit gern mal bei einem öffentlichen Rundgang persönlich vorstellt.
Das wird ein Katamaran sein, das heißt zwei Rümpfe, die allerdings nicht wie bei einem klassischen Katamaran starr verbunden sind mit dem Decksaufbau, sondern hier ist die Besonderheit, dass wir über eine Federlagerung einen aktiven und einen passiven Wellenausgleich erzielen können. Diese Schiffe sind konzipiert als Lotsenversetzboote, als Crew Transfer Vessels. Und wenn man sich diese beiden Einsatzzwecke anschaut, ist es schon enorm wichtig, dass man eine Stabilität hat.
Hitzler wieder vorne dran. Und von der Elbe dringt noch einmal der Pfiff der Kaiser Wilhelm herüber. Tradition grüßt Zukunft. In Lauenburg, der alten Schifferstadt.